zu dienen. Bitte nimm mich auf und erweise mir so deine Barmherzigkeit. Es ist die größte Pflicht eines Ehrenmannes, mit einem Menschen, dem leidet, Mitleid zu haben. Erläuterung. Yavana Raj, der König der Yavanas, hätte Kalakanya, die Tochter der Zeit, auch abweisen können. Doch nahm er die Bitte an, weil dies die Anweisung Narada Munis war. Er nahm daher Kalakanya in einer anderen Weise an. Mit anderen Worten, die Unterweisung Narada Munis oder der Pfad hingebungsvollen Dienstes kann von jedem in den drei Welten angenommen werden und zweifellos auch vom König der Yavanas. Sri Chaitanya Mahaprabhu bat jeden, den Kult des Bhakti Yoga auf der ganzen Welt, in jedem Dorf und in jeder Stadt zu predigen. Die Prediger in der Bewegung für Krishna Bewusstsein haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass sich sogar die Yavanas und Mlechas dank der Kraft des Pancharatrika Vidhi von Narada Muni dem spirituellen Meister zugewandt haben. Wenn die Menschheit in der Schülernachfolge folgt, wie von Chaitanya Mahaprabhu empfohlen, wird jeder auf der Welt gesegnet sein. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavari Paskatyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Habe ich es mit runtergenommen? Ach so. Oh, Entschuldigung, bei der Uwe, das kann vorkommen, wenn man in einem Körper ist. Tja. Habe ich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, dass ich es runtergenommen habe. Gut. Kalakanya fuhr fort. O Gütiger, ich stehe jetzt vor dir, um dir zu dienen. Bitte nimm mich auf und erweise mir so deine Barmherzigkeit. Es ist die größte Pflicht eines Ehrenmannes, mit einem Menschen, der leidet, Mitleid zu haben. Ja. Das ist ein sehr interessanter Text hier. Es heißt, es ist die größte Pflicht, ja, eines Ehrenmannes, mit einem Menschen, der leidet, Mitleid zu haben. Dies ist eines der Mottos des Krishna-Bewusstseins. Para Dukkha Dukkhi heißt es. Man nimmt sich derer an, die leiden. Ein Vaishnava hat diese Eigenschaft aufzuweisen. Nun, es ist interessant, wie mit dieser Sache umgegangen wurde. Kalakanya, wie ihr wisst, ist die Tochter der Zeit. Und ihre Umarmung ist sehr schwierig anzunehmen, denn man altert sofort. Sie kam also zu Narada Muni und sagte, bitte nimm mich an. Nur eigentlich hätte Narada Muni sie annehmen müssen. Aber, wie Prabhupada hier sagt, er nahm sie auf eine andere Weise an. Das heißt, er dirigierte ihre Schritte zum Yavanaraj, der König der Yavanas, und sagte, nimm du sie an. Und so kam es, dass der Yavanaraj sich mit Kalakanya zusammentat. So, jeder Devotee in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein muss ich hierüber irgendwann einmal Gedanken machen. Es ist so, dass er sich nicht um jeden vielleicht kümmern kann, der leidet. Es kommen auf Sankirtan-Situationen auf, dass ein Devoti zum Beispiel, ein männlicher Devoti, genau, eine Zeit lang nicht zu den Frauen verteilt, die bis jung sind und so eine bestimmte Atmosphäre um sich verbreiten, solche, es ist Sommerszeit, ich bin zu vernaschen, nicht so eine Atmosphäre. Denn solche leidenden Seelen vermeidet es Sankirtan Devotee manchmal. Es ist gut, wenn man merkt, wie man von selber schwach auf der Straße wird und ein bisschen von Maya doch, dass Maya einfach ein bisschen näher kommt, dass man in dieser Zeit manchmal bestimmte Situationen meidet. Auch unsere Sankirtan Matajis kennen diese Situation, wo sie einfach eine Zeit lang Abstand finden müssen, weil bestimmte unerwünschte Wünsche im Geiste auftreten und man natürlich als die Transzendentalist damit nichts zu tun haben möchte. So kann es manchmal vorkommen. Doch in jedem Fall wünscht sich der Devotee, dass alle leidenden Menschen dazu kommen, den Pfad des Krishna-Bewusstseins aufzunehmen. Wenn jemand anfängt, dieses Prinzip in seinem Leben zu versuchen zu verwirklichen, nur zu versuchen zu verwirklichen, Paradukaduki, wird ihm Krishna dabei alle nur erdenkliche Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Wir sehen das im Leben großer Vaishnavas, die den Wunsch haben, den gefallenen Seelen zu helfen, dass sie in sehr spezieller Art und Weise ermächtigt werden von Krishna. Krishna wird aufgrund des Wunsches dieser rein Gottgeweihten besonders barmherzig zu den gefallenen Seelen. Er kann nicht den Wunsch dieser rein Gottgeweihten widerstehen. Wir mögen selber vielleicht nicht die Barmherzigkeit verspüren, wenn wir Bücher verteilen. Wir mögen, oder wenn wir versuchen, Leute zu beschäftigen in Krishnas Dienst, indem wir ihr Lakshmi in Krishnas Dienst stellen. Wir mögen nicht so viel Barmherzigkeit dabei empfinden, sondern das nur ein bisschen schnell machen, weil es unsere Pflicht ist oder so weiter. Aber wenn wir es auf Anweisung eines reinen Devotees tun, so trägt diese Tätigkeit eine unvorstellbare Kraft mit sich, die da ist. Wenn wir es schaffen, unser Leben dieser Anweisung hinzugeben, Paradukaduki, Mitleid zu den gefallenen Seelen zu haben, indem man sie erhebt, so wird Großartiges durch uns hindurch entstehen können. Wir müssen unbedingt diese Motivation verstehen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang eine Geschichte erzählen, die Srimati Radharani erzählt hat. Es ist die Geschichte von einer Frau namens Anasuya, die einen leprösen Ehemann hatte. Dieser Ehemann, der Lepra hatte, hatte so einen morbiden Wunsch. Er wollte mit einer wunderschönen Prostituierten zusammen sein. Und weil die Familie so arm war, fing Anasuya an, jeden Tag der Prostituierten Dienste darzubringen. Sie machte ihr Haus sauber, kochte für sie, richtete den Schmuck her und so weiter und so fort. Eines Tages sagte die Prostituierte: "Warum machst du das?" "Ja", sagte Anasuya, "wir sind so arm, ich kann nichts anderes als Bezahlung offerieren. Mein Mann möchte mit dir verkehren." Mein Mann ist leprakrank übrigens. "Puh", sagte die Prostituierte. "Da stecke ich mich an. Das geht nicht. Das musst du verstehen. Dann schmilzt mir auch plötzlich die Nase weg oder so." So, irgendwie wurde ein Kompromiss ausgearbeitet. Der Mann konnte sie dann in unbekleideter Weise sehen. Er saß da und tat nichts und sah sie an. Ach, sieht das gut aus. So dankbar war die Prostituierte. So auf dem Nachhauseweg kam gleich die Reactions. Der Mann musste von Anasuya getragen werden. Er war so krank von dieser Leprakrankheit. Und es war schon dunkel und so sah die beiden nicht diesen turmähnlichen Haufen, auf dem der weise Markandeya Rishi meditierte. Der hatte schon für ein Jahr Bußen und Entsagung auf sich genommen, um bestimmte hohe Stufen zu erreichen. So kam also Anasuya vorbeigetragen und der lepröse Mann berührte wohl am Ellbogen oder so den Markandeya Rishi. Und ein lepröser ist also verunreinigt durch Krankheit. Und du schläfst schon wieder. Du schläfst schon wieder. Wir haben es alle gesehen. Wir reden gerade von Anasuya und ihrem leprösen Ehemann, der morbide Tendenzen hatte. Markandeya Rishi, dem jetzt ein ganzes Jahr am Bußen und Entsagung vereitelt waren, verfluchte daraufhin den leprösen Ehemann. Das war ihm wohl die Reaction. Und er sagte, bevor die Sonne aufgeht, musst du sterben. So, Anasuya nun war so hingegeben dem Ehemann, dass sie daraufhin einen Schwur ablegte. Wenn ich eine keusche Ehefrau bin, was sie ja war, dann soll die Sonne nicht mehr aufgehen. So am nächsten Morgen versuchte der Sonnengott seinen Wagen zu bestellen, aber er kam nicht hoch. Und er kam nicht rauf auf den Wagen. Und er dachte, was ist das denn? Das habe ich noch nie gehabt. Und versuchte wieder, kam nicht raus. Vishnu, Brahma und Shiva bemerkten, dass die Sonne nicht aufging. Und das ist schlecht für den Erhalt des Universums. Sie versuchten, was ist denn los? Ja, sagte Suya, ich komme nicht raus. Ich habe es versucht, ich komme einfach nicht weg. Nicht, dass ich krank wäre, ich komme einfach nicht raus. Tja, sagte, da muss wohl jemand einen Schwur auf sich gelegt haben, sagte Vishnu. Und dann wurde Anasuya ausfindig gemacht und sagte, weißt du, was du da anrichtest mit deinem Gelübde? Was kann ich tun? Meine erste Pflicht ist, meinem Ehemann zu dienen, sagte Anasuya. Ja, was kann man tun? Gut, sagte Brahma, Vishnu und Shiva, folgendes. Jetzt lass erstmal deinen Mann sterben, dann kann die Sonne aufgehen und dann geben wir ihm das Leben zurück. Versprochen. Versprochen, sagte Anasuya. Versprochen. Daraufhin starb also der Mann, die Sonne ging auf und Vishnu, Brahma und Shiva gaben dem Mann das Leben zurück. Nun, hier kommt jetzt der Punkt. Warum gebraucht Srimati Radharani diese Geschichte? Was will sie hiermit ausdrücken? Sie benutzt es, um einen Kommentar zu geben zu dem Schloka Ashlishyava Paradatam Pinashtumam Adashamam Mamahatam Karotiva Yatatata Vidadhatu Lampato Matprana Nakas Tusaevana Paraha. Jeder in diesem Kreis wird den Vers kennen. Es ist ein Vers, in dem Srimati Radharani ihre bedingungslose Hingabe an Krishna zum Ausdruck gibt. Du machst vor mir gegenwärtig sein oder nicht. Du machst mich umarmen oder mich mir das Herz brechen, indem du nicht vor mir gegenwärtig bist. Aber ganz gleich, was du mit mir machst, Ich bin deine dir ergebene Diener. Komme, was da wolle. So in dem, ungefähr so, ich habe es nicht ganz genau verbatim zitieren können, aber das ist der Inhalt. So, durch dieses Gelübde können Berge versetzt werden. Wenn ein Devoti einfach sich hingibt, wird die Kraft dieser Hingabe Sonnen nicht aufgehen lassen können zur Not. Das Beispiel ist Anasuya, die einfach so viel Ergebenheit zeigte zu ihrem leprösen Ehemann, der übrigens danach aus dieser Umnachtung loskam und ein anständiger Brahmana wieder wurde. Er war eigentlich Brahmana, aber hatte das vergessen, wahrscheinlich damit diese Instruktion stattfinden kann. Wenn ein Devoti einfach sich es schafft, in diesem Leben sich so hinzugeben, dann gibt es keine Hindernisse für das, was geschieht durch ihn hindurch. Versteht ihr? Man könnte sagen, Gelübde ist so powerful. Und wir im Devotional Service, wenn wir uns einfach vornehmen, wir tun die gefallenen Seelen Mercy oder Barmherzigkeit erweisen, dann gibt es keine Hindernisse. Ich weiß zum Beispiel, Devotis, wenn die einfach mal diesen Wunsch haben, dann wird alles bewerkstelligt. Einmal war es so, da war Helmut Kohl, das ist ein Politiker in Deutschland, den wollten die Devotis sehen und ihm eine Gita bringen. So, das ist manchmal, das ist sehr schwierig, weil die von ihren Leibgarden, abgeschirmt werden. Und dieser Devoti war schon einmal weggetragen worden von den Leibwächtern, als er denen ein Buch geben wollte, den Helmut Kohl. Die dachten, da wäre eine Bombe drin oder überhaupt, man weiß ja nie. Aber einfach, weil er so entschlossen war, schließlich traf er Helmut alleine und gab ihm die Gita. So, man merkt das. Auch bei Harinamananda, der einmal, ich glaube, 935 Bücher oder so, ein bisschen über 900, verteilt hat. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Hangst du, wenn du dir das jetzt vorstellst, 900 Bücher zu verteilen. Du hast, glaube ich, 200 Bücher verteilt diese Woche. Bisschen mehr. 260 Bücher verteilt. Wenn man sich dann vorstellt, man sollte 900 verteilen, 960. Das ist schwierig. Oder kann man sich das vorstellen? Wünschen kann man sich's, nicht? Aber so richtig vorstellen, wie das gehen soll, ist wirklich schwierig. Ich weiß das, als ich rausgegangen bin und mit Rohini Sudha Prabhu zusammen 310 Bücher verteilt habe, von denen ich 10 verteilt habe. Wir haben aber ein Team gebildet. Ja, das habe ich meine schändlichen Aktivitäten sozusagen getan. Als ich mal darüber nachgedacht habe, 960 Bücher jetzt zu verteilen auf einmal. Jetzt auf einmal verteile ich 900, habe ich mir vorgenommen. Es war sehr schwierig, sich vorzustellen. Im Ernst. Was war so viel Überredungskunst, schon einzuüberzeugen, ein Buch mitzunehmen. Ich brauchte 10 Minuten, um das eine Buch loszuwerden. Und da wirklich, da habe ich alles, meine ganze Kenntnisse von angelesener Psychologie reingetan. Alle meine Lächeleinheiten habe ich verstrahlt. Knifflig und schlau verschiedene Argumente widerlegt und so weiter. Aber ich brauchte 10 Minuten, eine harteste Arbeit mit Schweißtropfen, die das Rückgrat runterflossen, wie der Gang ist. So, 960. Puh. Hast du eigentlich auch schon so viel? 1000 Mal an einem Tag? Kommt aber noch, nicht? Mal sehen. So, wie ist es möglich? Wenn ein Devoti seine Entschlossenheit fixiert, dann ist es möglich. Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst kann die größten Hindernisse überwältigen. Wir haben in der Erläuterung zu einem Bhagavad Gita Vers von Prabhupada die Geschichte vom Spatzen, der sich vornahm, den Ozean auszutrinken. Aber wie sollte er das machen? Er konnte es machen, dadurch, dass Garuda ihm zur Hilfe kam. Das ist das Prinzip von Entschlossenheit. Das ist auch das Prinzip von Ermächtigung im Devotional Service. Es sind nicht wir, die da was machen. In dem Augenblick, wo wir denken, wir machen es, was auch sehr oft vorkommt, ist es so, dass unser Herz versteinert wird und wir nicht wirklich spirituellen Fortschritt machen. Obwohl Krishna uns das Ergebnis sogar gibt. Es ist nicht immer so, dass ein Devoti, der anfängt, sich für den Handelnden zu halten, plötzlich nicht mehr mit dem Ergebnis versorgt wird. Es ist oft so. Wir alle wissen das auf Sankirtan, so wie wir wissen, denken, wir sind die Handelnden, geht plötzlich das Ergebnis weg. Das ist ein Prinzip. Aber das ist oft auch nicht so. Zum Teil lässt es Krishna zu, dass man handelt, weiterhin handeln kann, obwohl man denkt, man ist der Handelnde. Auch bei der Paraphernalia-Verteilung, der Paintings-Verteilung. Auch beim Predigen kommt es vor, wo man denkt, also ich mache das jetzt, dass ich den großen Star bewege, das und das zu tun und so weiter. Krishna lässt ein Devoti manchmal in diesem Ahankara weiter bestehen. Aber das ist sehr, sehr schlecht. Denn was geschieht ist, dass der Knoten der falschen Identifizierung größer und stärker wird. Und so wird auch ein Devoti, der erfolgreich ist im hingebungsvollen Dienst, mehr im falschen Ego bestärkt. So komisch und so widersprüchlich es klingen mag. Bis dann irgendwann Krishna, der seinen Devoti trotz allem gerne hat und den Dienst des Devotis annimmt, auch wenn er fehlerhaft ist, etwas arrangiert, wo der Devoti plötzlich von diesem Ich bin der Handelnde frei wird. Zum Beispiel Krankheit schickt er manchmal. So macht Krishna das sehr oft. Dass man einfach den Fuß nicht mehr vom Fuß kriegt. Dass man einfach da liegt und sich nicht mal mehr vorstellen kann, zu laufen. Das kann manchmal vorkommen. Es gibt diese Art von Krankheit, wo man wirklich hilflos ans Bett aufgebügelt ist. Wie so ein, Bügelaufkleber. Oder man merkt plötzlich, dass die Devotis überhaupt nicht mit einem zufrieden sind. Oder man spürt, dass man heiraten muss. Oder es sind verschiedene andere Embarrassments, die sich einstellen. So, das ist, was geschieht, wenn man nicht bei der Handlung, die man tut, im hingebungsvollen Dienst, dieses Prinzip verstehen, was durch diese Garuda-Geschichte illustriert wird. Wenn ein Devoti etwas Großartiges macht, so wie den Atlantischen Ozean auszulöffeln, so macht er, wie der Spatz es machte, ich weiß nicht, ob es der Pazifik war oder der Atlantik oder ein Ozean auf einem anderen Planeten, so passiert das durch die Hilfe von Krishna oder seinen Devotis. Muss man unbedingt verstehen. Sonst wird entweder kann man nichts mehr machen oder noch schlimmer, man kann etwas machen, aber das Herz wird total hart wie ein Granit, der schon seit dem wie heißt diese Zeitalter, diese Millionen Jahre lange vor Billionen Jahren gepresst wurde. Nicht? Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. So, das sind jetzt einige oder zwei Punkte gewesen. Ich möchte jetzt noch einen dritten sehr gerne machen, obwohl es leider so ist, dass wir schon ein bisschen spät sind. Ich habe hier von Narada Muni, über den gerade das Bhagavatam geht, ein paar Leitsätze. Ich wollte euch gerne vorlesen aus dem Narada Bhakti Sutra, wie man hingebungsvollen Dienst oder Bhakti erreichen kann. Also Standardautoritäten, sagt Narada Muni, haben die Methoden beschrieben, um hingebungsvolles Dienen zu erlangen. Ich würde jetzt gerne mal die Devotees fragen, wie kann man hingebungsvolles Dienen erlangen? Was sind eure Aussagen? Wir wollen erstmal hier uns von unserer Ebene aus versuchen, das zu erklären, weil wir haben sicherlich darüber schon Wissen angesammelt und dann sehen, wie es Narada Muni erklärt. Das ist sehr schön. Es ist fast so, wie wenn man erstmal liest man die Heidelberger Ergebnisse vor und dann von Harinam und Navina die Ergebnisse. Dann hat man noch so einen Maßstab und die Spannung wächst einfach. Also, wie kann man hingebungsvolles Dienen erlangen? Navina? Durch die grundlose Barmherzigkeit von Guru und Krishna, sagt Navina. Wir wollen jetzt mal sehen, ob wir diese Antworten auch bei Narada Muni wiederentdecken. Nicht? Das ist Markus. Durch Demut. Sadhu Sangha, durch Gemeinschaft mit Devotees. Ja. Durch Gebete. Durch Shraddha, Vertrauen. Mhm. Indem man sich einfach irgendwie in einem der neun Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes beschäftigt, sagt Sabine. Wie bitte? Die neun Vorgänge. Was sind die neun Vorgänge? Fragt Frank. Ja, nicht für mich. Du bist ein Prediger, du musst jetzt den Frank das erklären. Genau. So, Narada Muni fängt an zu sagen, man erreicht Bhakti, jetzt sagt er die negativen Punkte, indem man Sinnenbefriedigung aufgibt und weltliche Gemeinschaft aufgibt. Es ist jetzt erstmal, geht Narada Muni, wir haben das positiv behandelt, was man tun muss, sozusagen positiv, und hier heißt es, was man aufgeben muss. Sinnbefriedigung und weltliche Gemeinschaft. Dann erreicht man Bhakti, indem man Krishna ohne Unterbrechung verehrt. Das ist sehr interessant. Was Narada Muni hier macht, ist, dass er sagt, man muss einfach sich daran machen und einfach weitermachen, sozusagen. Immer einfach Krishna dienen, eines Tages ist es soweit, dass man Bhakti dabei empfindet. Sehr schön gesagt, ne? Man erreicht Bhakti, indem man über die Eigenschaften des höchsten Herrn hört und chantet, selbst während man sich in gewöhnlichen Aktivitäten des Lebens in dieser Welt beschäftigt. Das ist eine der Antworten gewesen, wo gesagt wurde, dass Hören und Chanten über Krishna, was die beiden ersten Glieder des neunfachen Vorganges ist, das ist zu tun. Aber hier führt Narada Muni noch hinzu, selbst während man sich mit gewöhnlichen Tätigkeiten in dieser Welt beschäftigt, in der Gita heißt es, Tasmat Sarveshu Kaleshu Anusmara Yudhyacha Manganusmara Yudhyacha. Das heißt, während du deine Pflicht des Kämpfens ausführst, sollst du dabei an mich als Krishna denken. Nicht? Und wir als Devotees, uns wird gesagt, dass wir ständig versuchen sollten, den Hare Krishna Mahamantra zu chanten. Dann, hier war ein sehr nicer Punkt gemacht, der auch in diesem Kreise erwähnt wurde. In erster Linie jedoch entwickelt man Bhakti durch die Barmherzigkeit von großen Seelen oder durch einen kleinen Tropfen von der Barmherzigkeit des Herrn. Mich interessiert, wer hat diese Antwort gegeben? Hangsu? Navina. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. In erster Linie, sagt Narada Muni, durch die Barmherzigkeit von großen Seelen oder durch die Barmherzigkeit Krishnas. Sehr wichtig. Seht ihr, hier wird das Prinzip, was wir vorher durchdiskutiert haben, nochmal gemacht. Wir können es nicht aus eigener Kraft machen. Wir brauchen die Mercy. Milost. Milosti, wie man auch in Jugoslawisch sagt. Die Gemeinschaft von großen Seelen wird sehr rar nur erreicht. Sie ist schwierig zu verstehen und unfehlbar. Wir hatten gestern durchdiskutiert, es kann sehr oft vorkommen, dass der neue Gottgeweihte Vergehen macht, dass er große Seelen mit gewöhnlichen Augen sieht oder auch seinen spirituellen Meister mit einer weltlichen Sicht betrachtet. Das ist möglich. Wir sollten verstehen, Muktanam Abhisiddhanam Narayana Parayana, großer Weise, von vielen Millionen materiell befreiter Leute, die frei von Unwissenheit sind, und von vielen Millionen von Siddhas, die nahe der Vollkommenheit sind, gibt es nur kaum einen reinen Devoti von Narayana. Nur solch ein Devoti ist wirklich zufriedengestellt und friedlich. Aber wie erreicht man jetzt die Gemeinschaft von großen Seelen? Was sollen wir tun? Ein sehr delikater Punkt. Einfach hingehen. Labhyate pitat kripa yaiva, heißt es. Die Gemeinschaft von großen Seelen kann erreicht werden, doch nur durch die Barmherzigkeit des Herrn. Nun, es gibt zwei, für uns, wir haben die Gemeinschaft von großen Seelen. Wir sind in dieser einzigartigen Bewegung, wo es viele große Seelen geht, die über den Erdplaneten wandern und dort Staub hinterlassen. Aber ihre Gemeinschaft zu erlangen, muss doch immer geübt werden. Narottam Das Thakur betet immer darum, die Gemeinschaft von großen Seelen zu kriegen. Und das heißt, dass man ihnen einen Dienst erweisen kann und dadurch ihre Zufriedenstellung erlangt. Das ist sehr wichtig. Der Dienst fängt an durch Hören von großen Seelen. Deswegen die wichtigste Eigenschaft, auf die der spirituelle Meister schaut bei einem Schüler. Wisst ihr, was die ist? Jetzt mal. Ja? Ja. Man kann es so ausdrücken, wie aufmerksam er hört. Man kann aber auch sagen, also direkt sagt man, wie inquisitive, wie wissbegierig er ist. Das ist das Gleiche. Das ist die Eigenschaft, auf die der spirituelle Meister achtet. Und dass der Schüler frei von Neid sein muss. Das ist auch wichtig. Ja, auch sehr wichtig, wenn man einen spirituellen Meister zufriedenstellen will. So, durch die Barmherzigkeit des Herrn können wir die wirkliche Gemeinschaft mit Heiligen bekommen. Und die Gemeinschaft kriegt man durch Hören und durch Dienst. Ja? Hören, wissbegierig hören. Das hat Sri Vishnu Bhatt jetzt gesagt auf der Farm eigentlich. Da war eine Lecture, die ich euch ganz besonders empfehlen kann. Das war die erste Lecture, die er gab ich glaube Montag. Also wer ein Vishnu Bhatt Schüler ist, sollte sich diese Lecture anhören. Man kann es leicht nachvollziehen. Man kann Arjuna fragen, die erste Lecture, die er gab auf der Farm. Da war also es war eine sehr nahe, da waren so viele Gäste, die so Fragen stellten und die so, es ging so um Hingabe zu Krishna, aber auf einer sehr schönen Ebene. Wissbegierig sein, das ist sehr, sehr wichtig. Auch unter den Schülern. Was hat mein Guru gesagt? Weißt du noch was? Was hat er neulich gesagt? Wir sollten darüber diskutieren. Das ist ein sehr nices Thema. Was hat er gesagt? Und so weiter. sehr, sehr wichtig. Denn sonst kann man nicht die Gemeinschaft mit Devotees erreichen. Es reicht nicht einfach zu sagen, ich bin eingeweiht. Auf Wiedersehen. Jetzt ist es fertig. Das muss kultiviert werden. Man kann Bhakti entweder durch die Gemeinschaft von reinen Geweihten des Herrn erlangen oder durch die Barmherzigkeit des Herrn, denn der Herr und seine rein Gottgeweihten sind nicht verschieden voneinander. Und jetzt, Tat Eva Satyatam, Tat Eva Satyatam, zweimal wiederholt, strebe nur nach der Gemeinschaft von reinen Devotees. Man sollte alle Arten von degradierender Gemeinschaft aufgeben. Materielle Gemeinschaft ist nämlich die Ursache von Lust, Zorn, Konfusion, Vergessen, dem Verlust der Intelligenz und völligen Leid. Das ist, was passiert durch materielle Gemeinschaft. Manchmal geht es Predigern so, dass sie auch Verwirrung verspüren, vergessen, ein Verlust an Intelligenz und so weiter. Sehr oft liegt das daran, dass sie zu viel Gemeinschaft gepflegt haben mit materialistischen Menschen oder in Gedanken Gemeinschaft hatten. Mama und Papa und so weiter und so fort. Die alte Freundin und so weiter. Das sind die schlechten Effekte, die im großen Ozean des Leidens entstehen, als Ergebnis auf materielle Gemeinschaft. Und jetzt zum Schluss noch einige Shlokas. Wer kann jenseits von materieller Illusion kommen? Das ist eine gute Frage. Sehr gut, Bhagavadama. Jemand, der materielle Gemeinschaft aufgibt, den Weisen dient und selbstlos wird. Er kann die Illusion verlassen. Also drei Punkte. Materielle Gemeinschaft aufgeben, den Heiligen dienen und selbstlos werden. Wer kann materielle Illusionen überwinden? Die Person, die an einem einsamen Ort bleibt, alle Wurzeln seiner Anhaftung an die materielle Gesellschaft aufgibt, frei wird vom Einfluss der drei Erscheinungsweisen der Natur und es aufgibt, nach materiellem Gewinn und nach materieller Sicherheit zu streben. Wer kann materielle Illusionen aufgeben? Die Person, die materielle Pflichten und ihre Gewinne aufgibt und somit die Dualität überwindet. Ja. Eine Person, die selbst die Vedas aufgibt, erlangt exklusive Anziehung zu Gott. Das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Bücher verbrennen sollten, sondern dass wir die Teile der Vedas aufgeben sollten, die sich mit dem Karmakanda-Teil beschäftigen. Krishna rät Arjuna, gib die die Vedas beschäftigen sich hauptsächlich mit den drei Erscheinungsweisen der Natur, gib die Anziehung zu den Vedas auf, die mit den Früchten sich beschäftigen des Materialismus. So. Wer diese Regeln einhält, wird befreit und er befreit den Rest der Welt. Ich werde heute zum Sonntagsfest über diese Regeln ein bisschen mehr sprechen. Auch wer sich interessiert und noch da ist, ich glaube, einige Devotees müssen schon weg oder sich auch vorbereiten. Aber wenn ihr Zeit habt, kommt bitte, denn es gibt viel Detailwissen, wie man diese einzelnen Punkte verwirklichen kann in den Schriften, die ich gerne ein bisschen herausarbeiten möchte. Gut, Hare Krishna Prabhu, es war sehr schön, heute Morgen zu euch zu lecturen. Tut mir leid, war leider nicht in meinem auf Hochformat, weil irgendwie im Sommer bin ich ein bisschen, ich bin leider krank, so was in den Bronchien, aber Man muss einfach weitermachen zu predigen. Sind irgendwelche Fragen hierzu? Wir? Findest du das? Macht man denken. Ja, ach so. Entschuldigung. Ja, ich verstehe. Ein sehr guter Punkt. Dieser Punkt ist ein sehr praktischer Punkt, den Navina Nira da erhebt. Ein Punkt, der auch nicht so ohne ist. Man denkt, es ist ein Vaishnava-Seva, sich selber, ich will es mal positiv ausdrücken, fit zu halten einfach für den Dienst. Nun, dieser Punkt ist ja sehr interessant, weil ihn zu lösen an und für sich ein bisschen Überlösung erhält. Es stimmt, Prabhupada hat seine Devotees angehalten, dafür zu sorgen, dass sie gesund waren. Ich kann mich daran erinnern, Shivananda Prabhu ging mit nacktem, also mit bloßem Oberkörper, und Prabhupada sagte ihm, er solle sich ein Hemd anziehen. Und damit er nicht krank wird und sich nicht erkältet. Und ich glaube sogar, dass Prabhupada, er sagte dann, ich habe kein Hemd, die sind mir sind mir abhanden gekommen, was ja vorkommt im Brahmacharya Ashram, man hat gewaschen und kommt zurück, plötzlich sind alle Hemden weg. Nicht? Und denn wenn man nächstes Mal die Bhaktas rumspringen sieht, dann sieht man sein schönes Guru Prasad Hemd da. Das ist ja alles schon vorgekommen. Uwe sind neulich die ganzen T-Shirts abhanden gekommen. Das kann vorkommen. Und da hatte Prabhupada, glaube ich, also ich kann das jetzt nicht, ich glaube es zu erinnern, aber wenn ihr die, bevor ihr die Geschichte weiter erzählt oder sagen wir mal zu einer eurer Geschichte macht, die ihr immer erzählt, muss man es nochmal nachprüfen. Ich glaube, er hat ihm angeboten, ihm ein Hemd von sich zu geben. Das ist möglich. Das Prabhupada hat das manchmal gemacht. Prabhupada hat jemandem mal ein Dhoti von sich geschenkt und so solche Sachen gemacht. So, wird also schon gesagt, dass man für sich sorgen sollte, dass man sozusagen fit ist für den Devotional Service. Trotzdem erwähnt Bhaktivinod kaufen, ne, das hat man manchmal bei uns, damit mein Magen gut alles verdaut und so weiter. Es gibt manchmal diese Reformhausbewegungen in der ISKCON. Ich muss gelobt werden. Ich muss heiraten, wenn jemand endlich die Dodis wäscht. Oder mich ständig preist, wenn immer ich brauche. Tag und Nacht Preisemaschine. Und so weiter. Ich muss jetzt dies, ich muss jetzt jenes machen. Damit es mir gut geht. Da ist eine ganz feine Grenze. Versteht ihr? Wo der Devoti eigentlich nur, man könnte sagen, wie kann man diese Grenze erkennen? Da muss man sehr aufrichtig sein mit sich selber. Nicht in den Wolken leben, sondern einfach sagen, an dieser Stelle will ich genießen und an dieser Stelle will ich dienen. Und wenn man aufrichtig ist, kriegt man das mit. Wenn man wirklich zu Krishna betet und zu dem Spiritual Meister, dann weiß man, hier ist die Grenze. Wenn es einem zum Beispiel juckt, oh, tut zwar jetzt auch die alte Uhr, aber ich müsste so gerne eine neue Uhr mit allen Schikanen haben, mit Stoppmittel und so. Oder eigentlich bräuchten wir jetzt nicht unbedingt noch Karibik, so dieses vergessen wir die Schokolade, die wir essen dürfen. Das ist so Karob. Eigentlich brauche ich jetzt nicht mit Karob überzogene Trockenpflaumen, um mein hingebungsvolles Dienen ausführen zu können. Nicht? Aber ich esse sie verdammt gerne. Das ist mein Lieblingsgericht. So man kann im Grunde genommen, wenn man ernsthaft und aufrichtig ist und Krishna dienen will, die Grenze erkennen. Aber es ist sehr wichtig, dass man sich Gedanken macht über diese Grenze. Wo will ich tatsächlich Krishna dienen und wo hat sich ganz fein, unerkannt, wieder der Geist reingeschlichen zu genießen in der materiellen Welt? Muss man zu Krishna beten. Es ist so die Linie des... Worauf man achten muss, ist auf das Ego, was man hat. Falsche Ego. Wenn man das Ego hat oder die Identität, ich bin ein Diener Krishnas, ich will Krishna dienen, das ist gut. Aber wenn man Stolz hat im falschen Ego, wenn man so eine kleine gemeine Spur sieht im falschen Ego und so weiter und so fort, dann wird man meistens auf die andere Seite rutschen und auf der anderen Seite dieser feinen Grenze sich bewegen. Was soll man machen? Ja, Gemeinschaft mit großen Devotees pflegen. Da geht es, wird es einem manchmal klar. Es gibt einen Schlucker im Hari Bhakti Sadaya, wo es heißt, dass die Gemeinschaft mit großen Devotees wie ein Spiegel ist, in dem man sich selber dann klar erkennen kann. Du wolltest noch nachziehen? Ja. Wenn das kann man sagen. Da gibt es die Regel, ja. Niemand sollte auf einer Grundlage des Zweifels handeln, wo ein Zweifel da steht. Chanakya Pandit spricht darüber. Wenn du nicht weißt, ob du essen sollst oder nicht essen sollst, ess lieber nicht. Oder wenn man jetzt so vor der beim Sunday Feast davor ist, soll ich jetzt mehr essen oder nicht? Eigentlich, theoretisch reicht es schon. Aber, also, wenn da diese zweifelige Situation ist, nicht essen, außer im Monat Dezember. So, das ist interessant, warum Chanakya Pandit das sagt. Er benutzt das ja als ein Bild. Versteht? Es geht ja nicht nur ums Essen hier. Es gibt also manchmal Ausnahmefälle, wenn man Zweifel hat. Es kann zum Beispiel sein, dass man, ich würde sagen, ein Ausnahmefall ist diese Ashram-Frage. Wir müssen ja statistisch bleiben, es nützt nichts, wenn wir einfach jetzt eine absolute Brahmachari-Linie durch die Tempel ziehen. Für manche Devotees ist es besser, den Ashram zu wechseln. Aber sie haben so viele Zweifel, weil sie ein Ideal haben, nämlich Brahmachari zu sein. Also um Gottes Willen, ich sehe euch jetzt schon mit besorgtem Blick, was jetzt wohl kommen wird. Es ist ein philosophischer Punkt. Nimmt es nicht immer so persönlich. Wenn man da nicht weiß, und es geht hin und her, dann muss man zum Spiritual Meister gehen und nachfragen, was ist das Beste für mich? Soll ich oder soll ich nicht den Ashram wechseln? Weil es ist schwierig, diese Frage allein dann zu lösen. Also es gibt Ausnahmen zu dieser Regel. Im Zweifelsfall nicht. Weil es ist so, dass man manchmal nicht in der Lage ist, das klar zu sehen. Weil Zweifel können auch verschiedene Ursachen haben. Ja, zum Beispiel da ist auch so eine Sache. Zweifel können manchmal total auf der mentalen Ebene sein. Nicht, wenn man, das ist ein gutes Beispiel. Aber wenn man nicht weiß, ob man morgens aufstehen soll oder nicht, das kann total mental sein. Meistens soll man aufstehen, besonders wenn man im Tempel ist, soll man zum Mangaladati kommen. Also man kann nicht immer das alles so schwarz und weiß sehen, aber schön, hier sind jetzt noch Geschenke. Ja. hat Narada Muni eigentlich gesagt, ja. Nein, die Barmherzigkeit der Devotees ist nicht abhängig von Qualifikation. Es ist abhängig von davon, wer am lautesten danach schreit. Prabhupada war in New York einmal im Central Park und kam zum Ententeich. Und da waren so Enten. Und besonders eine Ente quakte, also es ging um Brot, nicht? Quakte ganz besonders laut. Quak, quak, quak. Und kam mit dem Schwanz, der ganze Hinterteil ging brumm, brumm, immer aus der Spur vor lauter Enthusiasmus. Und quakte also Prabhupada laufend an. Und dann sagte Prabhupada, ja, wer am lautesten quakt, kriegt am meisten Barmherzigkeit. So, es ist nicht die Qualifikation, dass man Tapasya macht, dass man 3 Tage durchfasten kann, ohne mit der Wimper zu zucken, dass man frei ist von Neid im Herzen und so weiter. Es ist nicht diese Qualifikation, sondern einfach, dass man die Barmherzigkeit haben will. Man soll wie ein Dieb werden, um die Barmherzigkeit. Ein Dieb ist auch nicht qualifiziert, Reichtum zu haben, aber der ist schon in einer er kriegt es, weil er sehr begierig ist und weil nachts die an den Schlössern rumprobiert, durch die Klofenster durchgeht, dem ist nichts zu schade. Und er holt sich einfach, was er haben will. So muss man einfach wie ein Dieb werden, indem man als Wörtermeister einfach irgendwie zufriedenstellt und laut um die Barmherzigkeit betet. Also das keine Zweifel offen lässt, dass man die Mercy haben will. Aber das ist jetzt nicht jetzt einfach so, gib mir deine Mercy, sondern man muss auch dann die Anweisung befolgen. Das ist wichtig. Ich kann jetzt nicht hinkommen zu Srila Prabhupada und sagen, bitte, bitte, Mercy, Mercy, und Prabhupada sagt mir dies und das und tut jenes. Sieh mal, Barmherzigkeit ist nicht so, dass plötzlich der spirituelle Meister macht und dann wie in so einem Science-Fiction-Film, wo plötzlich das Licht rauskommt, so wie Laserstrahlen, und nicht, dass es plötzlich da kommt. Es ist meistens so in Form von Unterweisungen. Meistens. Oder er macht ein Prasadam geben. Oder er macht etwas anderes auch machen. Es ist nicht nur Unterweisung, aber grundsätzlich, wenn wir Mercy haben wollen, sollten wir mit dem Sicherheit kommen. Was du mir jetzt sagst, will ich versuchen zu tun. Die Mercy kann aber noch anders kommen, ganz grundlos. Aber meistens durch das Folgen von Unterweisungen. Das seht ihr in der Geschichte von dem Jäger Mrigari, der Narada Muni traf, der hat da der Farn drüber gelächert und der hatte ja Tiere immer halb getötet und war also ein Widerling, ein sehr großer Widerling. Der hat sie nicht ganz getötet, sondern ihn, wenn die in Fallen waren, ist er zu ihnen gegangen und hat ihnen die Beine erstmal gebrochen. Und dann sind die da schreiend vor Schmerz, haben die sich am Boden gewunden und er war dann, haha, toll, super, hat zugeschaut und fand das also bestens. Und dann traf er Narada Muni. Narada Muni sagt, ich habe nur eins von dir zu bitten. Ja, was ist das? Willst du Fälle haben? Nein, sagte Narada Muni. Hör auf, die Tiere halb zu töten. Töte sie, wenn schon, denn schon ganz. Ja, sagte der Mega, wieso denn? Ist doch toll, die halb zu töten. Und dann sagte Narada Muni, du wirst dafür Reaktion kriegen. Und das hörte er dann. Und dann hatte er Angst und dann sagte er, ja, was soll ich denn tun? Und sagte Narada Muni, zerbrich als erstes deinen Bogen. So, das war für ihn das Mittel zum Lebensunterhalt, der Bogen. Das war nicht irgendwie so aus dem Sportgeschäft für die Freizeit, sondern das war für ihn das Mittel zum Lebensunterhalt. Das hat er gemacht. Und dann hat ihn Narada Muni weiter unterwiesen, er soll sich eine Hütte im Wald bauen, also am Fluss bauen, eine Tulsi-Pflanze pflanzen und Hare Krishna chanten. So würde er gereinigt werden. Hat er auch gemacht. So, die Mercy ist da in Unterweisung meistens. Oder sagen wir mal hauptsächlich. Hauptsächlich sind noch andere Dinge da. So, da müssen wir laut drum laut uns drum bemühen. Also wie das Entenbeispiel. Ich will jetzt nicht sagen. Ja, also gut. Ja. Mhm.
That they what?
Yes. Yes. They're keeping the mercy. Ja, da kann man jetzt nichts zu sagen. Das gibt's auch. Stimmt. Devotees sollten einer Vaishnava-Gemeinschaft, gibt es Regeln, die fortgeschritteneren Devotees sollten den Jüngeren versuchen, Mercy zu erweisen. Weitergeben, das ist eine Regel. Aber manchmal ist es so, wir können zu den Devotees nicht kommen, weil wir selber so ein Herz haben, umschlossen von Arroganz und falschem Ego, dass wir die Mercy gar nicht nehmen können. Das ist auch der Fall. Wir uns so unmöglich verhalten, dass die Devotees überhaupt nicht mit uns Gemeinschaft pflegen können. Da können wir nicht sagen, ach, du gibst die Mercy nicht weiter, müssen wir sagen, mein Herz ist mal wieder total in Maya. Das müssen wir dann sehen. So sehen. Wir können nicht sagen, wenn meistens die fortgeschrittenen Devotees sind sehr mercyvoll. Aber wenn sie sehen, dass wir komische Motive haben, geben sie es nicht. Die Mercy. Ist genau wie der Heilige Name. Denk darüber mal nach. Es heißt, der Heilige Name ist unendlich machtvoll. Zur gleichen Zeit heißt es, dass sich der Heilige Name nicht offenbart, oder dass man die Macht des Heiligen Namens nicht erfährt, wenn man Apparats macht, Frevel und Vergehen macht. Liegt das jetzt am Heiligen Namen? Das ist die Frage. Da scheint also irgendwas zu sein, unsere Apparadas, die machtvoller sind als die Kraft des Heiligen Namens. Verstehst du? Das ist jetzt die Frage. Aber das ist so zu verstehen, Chaitanya Charitamrita wird gesagt, wenn die Sonne da ist und Nebel vor die Sonne kommt, ist es nicht, dass der Nebel die Sonne bedeckt, bedeckt uns, sodass wir die Sonnenstrahlen nicht nehmen können. So ist es mit Apparadas oder Vergehen. Es ist nicht so, dass der Heilige Name durch Vergehen bedeckt wird und deswegen kraftlos wird. Es ist so, dass wir uns durch Vergehen bedecken und so die barmherzigen Strahlen des Heiligen Namens nicht annehmen können. Es ist auch wie ein König. Wenn du jetzt, angenommen, du kommst zum König von Monaco, willst ihm ein Painting verteilen, weil du weißt, er ist sehr reich. Du kommst, hast einen tollen Plan, hast die besten Bilder herausgesucht und weißt schon genau, wie du 1 Million, dann fragst du ihn, wenn er fragt, was kostet, für sie kostet es 1 Million Mark, genau, was du so zum Scherz. So, wenn angenommen, er gibt dir diese 1 Million Mark nicht, angenommen. Heißt das, dass er ein armer Wurm ist? Nein, das heißt, er will dir nicht dir 1 Million Mark geben. So ist es auch mit dem Heiligen Namen oder mit den Vaishnavas. Sie können uns ihre Mercy geben, aber wenn wir nicht frei sind von Apparats, von Vergehen gegen die Devotees, wollen sie uns die nicht geben. Genau wie der König von Monaco. Der braucht sie dir nicht zu geben, die 1 Million Mark. Ja, ja. Gut, wir könnten jetzt noch lange so sitzen und uns über verschiedene Punkte in unserer ekstatischen Philosophie Gedanken machen. Wir wollen hier aber enden. Srila Prabhupada ki jai.